Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Das ist heute Morgen um 7 Uhr mit diesen Themen. Trauer und Wut in Duisburg. Heute nimmt die Stadt Abschied von den Opfern der Love Parade. Kaum mehr Masern in der Schweiz. Die Maßnahmen zeigen Wirkung, aber sie reichen nicht, sagen die Verantwortlichen. Und Leichtathletik-EM in Barcelona. Heute messen sich die Frauen im Marathon. Zwei Schweizerinnen sind am Start. Guten Morgen. Am Mikrofon sind Brigitte Kramer und Markus Amrain mit den Nachrichten.
Auf dem Bundesplatz in Bern haben Tausende von Menschen bereits gestern den 1. August gefeiert. An der 5. Ausgabe des Open Airs auf dem Bundesplatz standen Spiel, Musik und Comedy auf dem Programm, aber auch die Solidarität mit anderen stand im Zentrum. In diesem Jahr machte der Festivalpartner Green Cross auf die Menschen in Vietnam aufmerksam, die noch immer unter dem Einsatz des Entlaubungsmittels Agent Orange leiden. Dieses Gift hatten die amerikanischen Truppen vor 40 Jahren im Vietnamkrieg massenhaft eingesetzt. Betroffene aus Vietnam erzählten von ihrem Schicksal. In Lausanne werden wegen der anhaltenden Trockenheit die Feuerwerke stark eingeschränkt. Einzig die offizielle Feier zum 1. August und das traditionelle Feuerwerk auf dem See finden statt. Die Regenfälle der letzten Tage hätten die Gefahr von Wald- und Buschbränden nicht gebannt, hieß es von den Lausanner Stadtbehörden. Am Montag hatten bereits die Kantone Jura und Wallis die Feuerverbote auf Feuerwerk ausgeweitet. Die Gemeindebehörden dürfen Feuerwerke bewilligen. Sie müssen von der Feuerwehr überwacht werden. In den Kantonen Waadt und Genf gilt weiterhin ein Feuerverbot in Wäldern und in Waldnähe und private Feuerwerke sind verboten. Der französische Präsident Sarkozy will, dass der Staat eingebürgerten Franzosen die Staatsbürgerschaft entzieht, wenn sie einen Polizisten angegriffen haben. Kinder von Ausländern, die in Frankreich geboren werden, sollen nicht mehr automatisch die französische Staatsbürgerschaft erhalten, und zwar dann nicht, wenn ihre Eltern Straftaten begangen haben. Die Zeitung Le Monde erinnerte daran, dass Sarkozy einen ungarischen Vater hat. Es sei ein Tabu, zwischen alteingesessenen und eingebürgerten Franzosen zu unterscheiden. Der Präsident sprach in Grenoble, wo es vor 2 Wochen schwere Krawalle und Angriffe von Bewohnern eines Problemquartiers auf die Polizei gegeben hatte. Auf Polizisten war geschossen worden. In den Niederlanden zeichnet sich eine rechte Minderheitsregierung ab. Die rechtsliberale Volkspartei für Freiheit und Demokratie, die Christlichdemokraten und die anti-islamische Partei von Geert Wilders wollen Gespräche über eine Regierungsbildung aufnehmen. Die Mitte-Rechts-Koalition käme auf 76 Sitze und hätte damit eine hauchdünne Mehrheit im Parlament. Vor den Gesprächen mit Wilders Partei für Freiheit forderten die Christdemokraten und die Rechtsliberalen, dass Wilders auf besonders extreme Forderungen verzichten müsse, wie die Schließung von Moscheen und ein Kopftuchverbot. Die Börsendaten von Thomson Reuters: In New York schloss der Dow Jones Index bei 10.466 Punkten, minus 0,1%. Der Dollar wird zu einem Franken 04,21 gehandelt, der Euro zu einem Franken 35,92 bzw. zu einem Dollar 30,51. Das Wetter heute Samstag: Überall sonnig. Höchsttemperaturen zwischen 25 Grad im Norden und 28 im Süden.
Das ist heute Morgen auf DRS1, DRS4 News und auf der DRS Musikwelle und in Kürze auch im Internet unter drs.ch. Eine Woche nach der Massenpanik an der Love Parade in Duisburg findet heute die offizielle Trauerfeier für die 21 Todesopfer statt. Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel und weitere ranghohe Politiker werden daran teilnehmen. Es soll eine würdige Feier werden. Doch neben der Trauer ist auch die Wut der Menschen in Duisburg groß, vor allem auf ihren Oberbürgermeister Adolf Sauerland von der CDU, der bei der Trauerfeier nicht dabei sein wird. Urs Tremp hat mit Thomas Reisner von der Rheinischen Post gesprochen und ihn gefragt, wird die heutige Trauerfeier zur Großdemonstration gegen Oberbürgermeister Sauerland?
Das ist zumindest nicht auszuschließen. Die Veranstalter, das sind die Evangelische Landeskirche und das Bistum Essen, haben ausdrücklich aufgerufen, den heutigen Trauertag nicht zu Demonstrationen politischer Art zu zu benutzen. Aber allein dieser Aufruf zeigt ja schon, dass eine Gefahr dahingehend besteht.
Warum hält denn Adolf Sauerland derart an seinem Amt fest? Selbst Parteifreunde haben ihm ja nahegelegt, dass er zurücktreten soll.
Es gibt böse Zungen, die sagen, er verliert seine Pension, wenn er selbst die Initiative zum Rücktritt ergreift. Das ist formal juristisch auch so. Ob das wirklich sein Motiv ist, will ich damit nicht gesagt haben. Fest steht aber, er würde seine Pensionsansprüche behalten, wenn der Rat der Stadt Duisburg ihn formal abwählen würde.
Aber allzu lange wird er diesen Druck nicht mehr aushalten können.
Alle Beobachter gehen davon aus, dass Adolf Sauerland sich nicht mehr lange im Amt halten kann. Die meisten sind auch der Meinung, dass er den Zeitpunkt für einen glaubwürdigen Rücktritt auch längst verpasst hat. Aber sie haben vollkommen recht. Der Druck in den Medien, der Druck im Landtag, der Druck in der Bundespolitik, der Druck vor allem auch von den Bürgern, die hier ständig mit Demonstrationen den Rücktritt von Sauerland einfordern, wächst von Tag zu Tag. Ich persönlich bin der Meinung, dass Adolf Sauerland nicht mehr lange Oberbürgermeister von Duisburg sein kann.
In Duisburg sei nichts mehr, wie es vor dem letzten Samstag war, hat man diese Woche öfter gehört. Wird das spürbar in der Stadt?
Das wird an jeder Straßenecke spürbar. Es gibt Menschen, die mit T-Shirts rumlaufen, auf denen steht, ich schäme mich, Duisburger zu sein. Die Mitarbeiter der Verwaltung werden beschimpft. Die Stadt musste die Politessen bereits abziehen, weil die Politessen nicht mehr in der Lage waren, Pöbeleien der Menschen standzuhalten. Auch der Personalrat der Verwaltung, der Duisburger Stadtverwaltung, fordert inzwischen eine Auszeit für Sauerland. All das ist eine Situation, von der man sagen kann, Duisburg befindet sich in einem Ausnahmezustand.
Das war Thomas Reisener, Mitglied der Redaktionsleitung der Rheinischen Post. Kein Jahr ist es her, da grassierte in der Schweiz eine Masernepidemie. Über 1000 Menschen, vor allem Kinder, erkrankten 2009 an der ansteckenden Krankheit. Ganz anders in diesem Jahr. Gerade noch 37 Meldungen von Masernkranken sind seit Januar beim Bundesamt für Gesundheit eingegangen. Entwarnung gibt das BAG trotzdem nicht. Elisabeth Pestalozzi.
Natürlich sei es erfreulich, dass dieses Jahr nur noch ganz wenige Leute die Masern bekommen haben, sagt Daniel Koch, Leiter der Abteilung übertragbare Krankheiten im Bundesamt für Gesundheit.
Da sind wir sehr froh. Es ist dies aber vor allem ein natürliches Phänomen. Masernepidemien haben so eine Lebensdauer von einem Jahr, zwei Jahre und dann fallen sie in sich zusammen.
Deshalb seien die nur 37 Fälle dieses Jahr kein Hinweis darauf, dass die Schweiz das Ziel der Weltgesundheitsorganisation WHO erreichen wird. Diese will die Masern in Europa bis Ende dieses Jahres ausrotten.
Wir haben dieses Ziel sicher jetzt noch nicht erreicht und werden es bis Ende Jahr auch nicht erreichen.
Zwar hätten, abgeschreckt durch die Epidemie in den letzten Jahren, mehr Eltern ihre Kinder gegen Masern impfen lassen, aber immer noch nicht genug.
Wir sind aber immer noch davon entfernt, die 95-Grenze für die Schweiz zu erreichen, die wir bräuchten, damit wir sagen können, in der Schweiz besteht die Gefahr einer Masernepidemie nicht mehr.
Die aktuelle Impfrate liegt zurzeit erst bei 87%. Denn der Widerstand gegen das Impfen, vor allem in der Deutschschweiz, gleich wie in Deutschland und Österreich, sei immer noch stark, sagt Daniel Koch. So plädiert der Verein Aegis, der für aktives, eigenes, gesundes Immunsystem steht, auf seiner Homepage gegen die Masernimpfung mit dem Argument, Kinder, die Masern gehabt hätten, seien selbstständiger, stotterten weniger, machten weniger ins Bett und verlören chronische Krankheiten. Daniel Koch vom BAG hingegen erinnert an die 500 Masernkranken mit Komplikationen während der Epidemie in den letzten zwei Jahren, an die 200 Personen, die deshalb im Spital lagen und an den einen Todesfall.
Es ist ein Irrtum zu denken, Masern seien in jedem Fall harmlos. Das Zweite ist, es gibt auf der Welt schon eine ganze Region, nämlich die amerikanische Region, die sind masernfrei und die Schweiz exportiert Masern in solche Regionen jedes Mal, wenn sie eine Epidemie hat. Und das ist einfach auch international nicht mehr akzeptabel.
Deshalb plant das Bundesamt für Gesundheit für das nächste Jahr neue Kampagnen für die Masernimpfung. Denn wenn sich die Zahl der Impfwilligen nicht erhöhe, sei eine neue Epidemie so gut wie sicher.
Elisabeth Pestalozzi hat berichtet. Bei mir im Studio ist nun Sportredaktorin Barbara Golpi. Thema ist vor allem die Leichtathletik-EM in Barcelona.
Auch wenn gestern ein Abend zum Vergessen war aus Schweizer Sicht, Stabhochspringerin Anna-Katharina Schmid beendete den Finale als Letzte, als Zwölfte. Sie scheiterte bereits an der Anfangshöhe von 4,15 Metern. Und Siebenkämpferin Linda Züblin liegt nach 4 Disziplinen auf dem drittletzten, auf dem 21. Rang. Star des Abends war der Franzose Christophe Lemaître, der nach Gold über 100 Meter auch Europameister über 200 Meter wurde. Heute Morgen steht der Marathon der Frauen auf dem Programm. Zwei Schweizerinnen sind am Start, Patricia Morseli und Maja Neuenschwander. Julia Schild hat mit ihnen gesprochen.
Sie sind zwar zu zweit, aber eben doch alleine. Dass sie beide zum gleichen EM-Team gehören, das hat für Patricia Morseli und für Maja Neuenschwander heute keine Bedeutung.
Mir wird jeder für sich selber schauen. Wenn wir miteinander sind, sind wir miteinander und sonst ja, ist jeder für sich.
Sagt Patricia Morseli, die früher mit dem ehemaligen algerischen Spitzenläufer verheiratet war, mit Nuredin Morseli. Die meisten Athletinnen, die heute am Start sind, sind einen Marathon schon schneller gelaufen als die beiden Schweizerinnen. Deshalb wollen diese sich auch nicht so viele Gedanken machen über ihre Gegnerinnen. Maja Neuenschwander sagt,
man hat jetzt auch ein bisschen gesehen, der EM, dass eigentlich zahlreiche ihre Meldeleistung nicht unbedingt können bestätigen konnten. Und von dem her gesehen, müssen alle die Leute die Zeiten zuerst noch laufen.
Patricia Morseli war letztes Jahr an der WM in Berlin die 12. beste Europäerin. Heute erwartet sie ein taktisches Rennen, also eines, bei dem es nicht allzu schnell losgeht.
Kommt uns sicher ein bisschen entgegen, weder wenn es da 48 und dann sind es fort.
Sagt Patricia Morseli. Der Start des Frauenmarathons ist um 10 Uhr. Zwei Partien sind heute Abend in der Fußball-Super League. Die Berner Young Boys spielen auswärts gegen Bellinzona. Der FC Zürich trifft auf den FC Sion. Mit den Wallisen kehrt der Zürcher Meistertrainer Bernard Chalant zurück.
Okay, ich habe 3 Jahre mit FCZ gearbeitet. Das war eine schöne Zeit. Und ich komme ohne Revanchegefühl oder solche Sachen. Ich freue mich mit einem solchen Spiel, aber ich sorge mich auch, weil sie haben eine sehr, sehr gute Mannschaft. Und das wird sehr, sehr schwierig für Sitten sein.
Sagt Bernard Chalant. Und der ehemalige Schweizer Eishockey-Nationaltrainer Ralf Krüger wechselt in die nordamerikanische Profiliga NHL. Er ist neu im Trainerstab der Edmonton Oilers.
Heute Morgen, wir haben wieder Post. Wir kommen zur letzten Postkarte dieser Woche aus Rom. Im Frühjahr hat die Filmwelt den 50. Geburtstag von Federico Fellinis wohl bekanntestem Werk «La Dolce Vita» gefeiert. Weltberühmt ist die Szene mit der spärlich bekleideten Anita Ekberg im Trevi-Brunnen in Rom. Viele der Stars aus diesem Film von 1960 sind inzwischen verstorben. Doch einige kann man heute noch auf den Straßen Roms treffen, manchmal ganz zufällig. Italien-Korrespondent Massimo Agostinis.
An der Via di Panico im Herzen Roms steht eine kleine Bar mit dem Namen Quattro Bellezze, zu Deutsch zu den 4 Schönheiten. Wer eintritt, den kleinen Mann mit dem speziellen Gesichtchen hinter dem Tresen sieht und die vielen Filmplakate, die auf La Dolce Vita hinweisen, erkennt ihn. Domino, im zivilen Leben Antonio Iacono.
Nel 65 sarà tutta una depravazione completa. Ah no! Mamma mia, che schifezza ne verrà fuori!
Fellini lässt Domino im Film die Tunte spielen, jenes merkwürdige Würschchen, halb Knabe, halb Erwachsener, das am Schluss des Films mit der ganzen Bande von Schickimicki-Jugendlichen ans Meer rennt, weg aus ihrem sinnentleerten Leben, um fasziniert abgestoßen den Fischern zuzuschauen, wie sie einen riesigen Rochen an Land ziehen.
È la dolce vita Fellini, e Fellini che mi ha detto che cosa sei tu bambino, perché io ero fatto così.
Fellini kam damals, als er Schauspieler für seinen Film suchte, auf mich zu und fragte, sag mal, was bist du eigentlich, kleiner Knabe? Willst du nicht in meinem Film mitmachen? Und ich, damals doch schon 30, sagte, ja schon, aber wer sind sie überhaupt? Stell dir vor, ich erkannte nicht mal Fellini.
Però mi ha detto, ma chi è lei?
Fellini hatte Domino ausgewählt wegen seines Gesichts. Ein Gesichtchen, das Domino noch heute hat, als alter Mann von 80 Jahren. Domino war aber schon vor Fellinis La Dolce Vita bekannt. Das zeigt ein Fotoband, den er mir hinhält und der mehr spricht als er, der langsam das Gedächtnis verliert. Die Bilder zeigen Domino als Theaterstudent an der Comédie Française und auf den großen Bühnen von Paris, New York, San Francisco, ja gar Teheran, wo er für kurze Zeit lebte. Und immer hatte er eine ähnliche Rolle. Domino, der als Frau verkleidet singt. Das tut er heute noch, als 80-Jähriger, immer am Donnerstagabend. Er sagt, wenn ich singe, ist mein Gedächtnis wieder da. Ich erinnere mich dann an alles.
Moi, je suis le verre au fond du café. J'ai bien trop à faire pour pouvoir rêver. Et dans ce décor banal à pleurer, il me semble encore les voir arriver.
Grüße aus Rom hier in Heute Morgen am Samstag. Verantwortlich Erich Wies am Mikrofon. Brigitte Kramer.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.